Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ayah herabgesandt, haben wir gesagt, nachdem was passiert ist, nachdem manche gesagt haben, der Regen, oder es hat geregnet, weil der Stern oder weil das Unwetter so und so aufgetaucht ist. Und andere haben gesagt, nein, es hat geregnet, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns von seiner Rahma zuteil hat kommen lassen. Wie steht diese Ayah jetzt im Zusammenhang mit dem mit der Begebenheit? Ganz einfach, wir lesen den 82. Vers und sagen, oder erst den 81. und 82. sagt er, wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden? Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein? Allah subhanahu wa ta'ala schickt dir als Versorgung, als Rizq, ja, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, ihr macht euren Rizq, oder ihr benutzt euren Rizq dafür, dass ihr leugnet, um zu leugnen. Ihr benutzt den Rizq, den ich euch gegeben habe, damit ihr leugnet diesen Rizq, dass ihr undankbar seid Allah gegenüber. Oder dass ihr leugnet, dass dieser Rizq von Allah kommt. Ja? Weil der Rizq, welcher Rizq? Der Regen. Der Rizq ist der Regen, wie Ibn Abbas es uns hier ausgelegt hat. Und somit wissen wir, wenn es regnet, zum Beispiel wenn es regnet, und man dankt jemandem anderes außer Allah, dann ist man, dann war man Allah gegenüber undankbar. Das ist am freundlichsten ausgedrückt. Man war Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber undankbar. Und liebe Geschwister, jetzt wieder weisen wir darauf hin, es geht nicht nur um den Regen, sondern jede Form von Ar-Rizq. Jede Form von Ar-Rizq. Wer zum Beispiel irgendetwas gelernt hat und sagt, Alhamdulillah, ja, ich habe das gelernt und so, dann hat er schon Allah subhanahu wa ta'ala das Lob zugeschrieben. Er sagt, Alhamdulillah, Allahs Lob gehört Allah. Aber wenn er sagt, ja, ich habe mir auch Mühe dafür gegeben und habe auch viel Zeit investiert darin, viel Geld, dass ich auch diese Sache lernen kann, das ist die verpönte Sache. Sondern du sollst immer, wenn Allah dir etwas Gutes hat zuteilkommen lassen, sollst du Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache zuschreiben. Ja, jetzt, liebe Geschwister, also man soll niemals vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dir das gegeben hat. Und wenn jetzt und wie zum Beispiel manche Leute, die sagen, wenn jemand zum Beispiel fast ertrunken wäre und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass er doch nicht ertrinkt und dann wurde er errettet durch irgendetwas, durch irgendjemand, der an der Rand stand und reingesprungen hat, ihn rausgerettet, und dann sagt er, weil er ja am Trinken war und dabei auch Hilfe gesucht hat bei jemand anderes außer Allah, dann sagt er, Alhamdulillah, der Wali so und so hat mich gerettet. Das ist die große Form Ashirk. Ashirk, das ist die große Form des Kufr. Weil diese Person offensichtlich auch nicht glaubt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache für ihn abgeleitet. Sondern er glaubt, dass diese Person tatsächlich ihm geholfen hat. Und wir dürfen uns nicht wundern, aber wenn wir in einige Länder gehen, wo die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind, dann sehen wir, liebe Geschwister, dass solche Sachen vorhanden sind, mehr als wir denken. Das Anbeten von Menschen und also von sowohl lebendigen als auch toten Menschen. Ja, das ist eine Sache, die es tatsächlich in vielen Ländern noch gibt und man glaubt es eigentlich gar nicht, dass es gibt, aber es gibt es leider trotzdem. Und an dieser Stelle, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Teil, machen wir wie immer eine dreiminütige Pause und dann machen wir weiter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Der Autor beginnt mit einem neuen Kapitel und das Kapitel hat er genannt, genauso wie ein Vers heißt, und zwar sagt er, Qawlullahi ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Im 165. Vers von Surah Al-Baqarah heißt es, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Das ist die Ayah für jetzt. Und der Autor hat sie praktisch, den Titel hat er genau die Eier gegeben, hätte auch sagen können, Kapitel die Liebe. Ja? Denn wir wissen, liebe Geschwister, dass die gesamte Gottesdienste sind aufgebaut auf zwei Sachen. Entweder aus Liebe macht man etwas, oder aus Verherrlichung vor der Sache, die man anbetet. Aus Liebe macht man etwas, wenn man Allahs Belohnung haben will, Jannah haben will. Und aus Verherrlichung, wenn es darum geht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala respektiert, weil er, wenn du es nicht machst, dann wird er dich dafür bestrafen. Ja? Und alle Ibadat sind aufgebaut auf Al-Mahabba, die Liebe, und Al-Ta'zim, die Verherrlichung Allahs. Und insofern hat Al-Ta'zim und Al-Mahabba haben was zu tun mit der Shirk und der Tawhid. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs in dieser Ayah. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns Dinge aufgezählt hat, die alle ein Beweis dafür sind, dass Allah der Schöpfer von allem ist, hat er gesagt, und trotzdem gibt es unter den Menschen solche, die andere so lieben, wie sie Allah lieben. Lesen wir die Ayah vielleicht vorher noch einmal vor dieser Ayah, das ist, denke ich, sinnvoll, oder die Ayah noch vorher, das heißt, euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und dann sagt er, als Beweis dafür, dass er euer einziger Gott ist, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind. In diesen allen Sachen sind wahrlich Zeichen, Beweise, Hinweise für Leute, die begreifen, die einen Verstand haben. Und dann sagt er, und trotzdem, obwohl alle diese Zeichen, obwohl es alle diese Beweise gibt, gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken, wie sie Allah die Liebe schenken. Und das ist eindeutig ein Beweis für was? Für Ashirk. Das ist eindeutig ein Beweis für Ashirk. Insofern wissen wir, dass die Liebe, wenn man den Tawhid vollkommen umsetzen will, muss die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala an allerhöchster Stelle stehen. Und es darf keine Liebe, also mit der Liebe zu Allah kollidieren, irgendwie, also im Widerspruch stehen. Es gibt verschiedene Arten von Liebe, das wissen wir. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es gibt die Liebe zu Allah, es gibt die Liebe für Allah. Du liebst jemanden für Allah, weil er ein Prophet ist, liebst du ihn. Weil er ein guter Mensch ist, liebst du ihn. Weil er ein Shahid ist, liebst du ihn. Und so weiter. Dann gibt es die Liebe, die sich ergibt aus deiner Barmherzigkeit, die sich in deinem Herzen befindet. Wie die Liebe zu deinen Kindern, die Liebe zu deinen zu den Kleinkindern allgemein oder zu den Schwachen oder zu den Kranken. Dann gibt es die Form von Liebe aus Respekt. Magst du jemanden, und zwar dein eigener Vater, aufgrund dessen, was er alles für dich getan hat, oder deine Mutter, liebst du sie? Oder du liebst deinen Lehrer, weil er für dich dir was beigebracht hat? Oder allgemein Leute, die Gutes tun? Da gibt es auch die Form von Liebe, die natürliche Liebe, die einem jeder Mensch Allah ihm mitgegeben hat, und zwar, dass man das Essen liebt, oder das Trinken, oder Kleider, oder Gefährte, oder Häuser, oder anderes. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah macht uns klar, dass, oder auch in einer anderen Ayah, die wir gleich lesen werden, dass natürlich die, bei der Liebe um Ibadat, wenn es um Ibadat geht, die darf natürlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Also wenn es die Liebe ist aus Ibadah, weil es ein Gottesdienst ist, dann muss es nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Aber, also Beispiel dafür, Allah subhanahu wa ta'ala müssen wir lieben, weil er uns erschaffen hat, weil er uns alles gegeben hat und so weiter. Und ein falscher Gott, eine falsche Gottheit, wie die Götzen, irgendwelche Götzen, die es heutzutage gibt es auch noch Götzen, gibt auch noch Völker, die andere Götter anbeten außer Allah. Diese Götzen verabscheuen wir vollkommen und lieben es überhaupt nicht. Das ist eine Form des Tawhid. Ja? Die höchste Form, dass du alles, was Allah Beigesellung zu Allah ist, Schirk ist, Tawhid ist, dass du es verabscheust. Und alles, was Allah liebt, oder was mit Tawhid zu tun hat, Allah selbst, das liebst du. Aus dieser Aya und aus der anderen Aya besonders lernen wir eine ganz wichtige Sache. Und zwar, dass die Liebe auch zu natürlichen Dingen darf nicht die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala übersteigen. Weil man darf essen, lieben zu essen, zu trinken und zu heiraten, solche Sachen. Aber es gibt eine Grenze. Diese Grenze, die werden wir inshallah gleich kennenlernen. Ja. Es gibt zwei Ansichten unter den Tafsir-Gelehrten wieder hier. Und vielleicht sehen wir wieder der Autor, für welche Ansicht hat er sich entschieden. Und zwar für folgende Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Es gibt zwei Arten, diese Aya zu übersetzen. Die erste Art ist die offensichtliche, dass diese Leute lieben auf der einen Seite diese falschen Götter und auf der anderen Seite lieben sie Allah subhanahu wa ta'ala und beide gleich. Sie lieben beide gleich. Das heißt, sie haben Allah zum Teilhaber gemacht, dass ihre Liebe ist vollkommen eine Liebe und die eine schenken sie einen Teil Allah und einen Teil schenken sie anderen Göttern. Und das ist die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah. Und die zweite Ansicht unter den Tafsir-Gelehrten ist, dass sie diese falschen Götter genauso wie die Gläubigen Allah lieben. Der Gläubige hat die vollkommene Liebe zu Allah und sie haben die vollkommene Liebe zu den falschen Göttern. Und wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und deswegen, und darauf hinweist, dass die erste Ansicht die richtigere Ansicht ist, dass Allah sagte, وَالَّذِينَ آمَنُوا, und die Gläubigen, أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ, sie lieben Allah noch mehr. Die Gläubigen lieben Allah noch mehr. Noch mehr als wer? Noch mehr als diese anderen Muschrikin, die behaupten, Allah zu lieben. Sie lieben Allah, genauso wie sie ihre falschen Götter lieben, aber die Gläubigen lieben Allah noch viel mehr, als diese Menschen Allah lieben. Ja. Weil die Liebe der Gläubigen, da kann die Liebe zu anderen nicht in die Quere kommen. Und wie zeigt sich das in der Praxis, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala bei einem Menschen höchste Priorität hat? Wissen wir klar, indem der, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas von einem verlangt, irgendetwas sagt, mach das, dann machst du das, auch wenn es auf Kosten ist von Ad-Dunya. Und dass du niemals sagst, du machst die Sache, die Allah von dir verlangt hat, nicht, weil jemand anderes hat etwas anderes gesagt. Beispiel dafür, die Frau. Ja, die Frau, wenn zum Beispiel was öfter passiert, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr den Hijab zur Pflicht gemacht, Fard. Und trotzdem lassen manche das weg. Warum? Weil sie anderen gehorchen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich möchte jetzt hier einen Unterschied machen zwischen der Tatsache, ob jemand sich noch nicht bereit fühlt, ja, oder ob jemand sagt, nein, jemand anderes hat, zum Beispiel mein Vater hat gesagt, soll nicht den Hijab tragen. Das wäre eine klare Gehorsamkeit gegenüber dem Vater und eine Art Schirk in Bezug auf die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also immer wenn es darum geht, Pflichten zu unterlassen, weil jemand anderes etwas anderes gesagt hat. Und diese, leider, liebe Geschwister, diese Art von Schirk in der Liebe zu Allah, die gibt es bei einigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und zwar diejenigen, die besonders tote Menschen verehren und ihnen Liebe schenken, die eigentlich nur Allah zusteht, indem sie für sie Gottesdienste verrichten. Und wenn man für jemanden, der gestorben ist, Gottesdienste verrichtet, dann ist es eine Form von Schirk. Und man hat ihm das nur gemacht, weil man ihn liebt. Und weil man ihm, dem Toten, einen Teil der Liebe geschenkt hat, die nur Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich zusteht. Und um das genauer zu sehen noch einmal, sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat At-Tawbah, der Seite 190, im 24. Vers, ein wichtiger Vers, wie viele Verse oder wie alle Verse des Koran. Allah sagte auf Arabisch zuerst einmal, قُلْ إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله sagte, sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sittenmitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, Wohnungen, an denen ihr Wohlgefallen findet, oder Gefallen findet, wenn diese Dinge euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und der Dschihad auf Allahs Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Was haben wir schon bewiesen mit dieser Eier, also was haben wir angesprochen vorher? Und zwar die natürliche Liebe. Die Liebe zu deinem Vater, zu deinen Kindern, zu deinen Brüdern, zu deiner Frau, zu deiner Familie, zu deinem Besitz, deinem Geld, was du hast, deinem Tijara, dein Handeln, zu deinen Wohnungen, in denen du wohnst. All diese Dinge sind Liebe, die mubah sind, erlaubt sind. Aber wenn sie dazu führen, dass du die Dinge mehr liebst als Allah und seinen Gesandten und dass dich vom Dschihad fi sabilillah abhalten, wenn es dir zur Pflicht geworden ist, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Das heißt, bis Allah dir den Todesengel schickt und dann ist das Leben für dich beendet. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden nicht recht leitet, keine Hidayah gibt, ist er selbst dafür schuld, weil er ist selbst ein Frevler und ein Sünder und er begeht Dinge, die ihn davon abhalten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet. Ja. Liebe Geschwister, jemand könnte jetzt sagen, die Liebe im Herzen, die schwankt. Also was kann ich dafür, wenn ich manchmal eine Sache mehr liebe als eine andere Sache und meine Liebe nicht stabil ist? Denn es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und wenn ich mich richtig entsinne in Bezug auf die gerechte Verteilung in Bezug auf seine Ehefrauen, Wallahu a'lam, er sagte, und daraufhin weist auch die Fußnote hin, er sagte, O Allah, Allahumma inna hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. O Allah, die Verteilung, die ich jetzt gemacht habe, das stand, dazu war ich imstande. Deswegen ziehe mich nicht zur Rechenschaft für etwas, was ich nicht tun kann. Und es heißt in der Erklärung, gemeint ist, wenn man zum Beispiel drei Frauen hat, dann wie ist die gerechte Verteilung der Tage? Wenn man zum ersten Tag geht, und zur zweiten am zweiten Tag geht, und zur dritten am dritten Tag geht, und dann gehen die Tage wieder von vorne los. Jeden Tag einfach. Übrigens, das als Beweis, manche Leute sagen, also wenn ich eine Frau, die sind mit einer Frau glücklich und dann sagen sie, wie ist das, also man sagt ihm, heirate eine zweite, sagt er, ich habe doch gar keine Zeit, nicht mal für die erste habe ich genug Zeit. Ja, der Punkt ist nicht das, also weil die Tage sind ja verteilt, also du bist ja beim einen Tag bei der anderen, den Tag musst du nicht teilen, also du bist einen Tag bei ihr, am nächsten Tag bei der anderen, am dritten Tag bei der dritten, am vierten Tag bei der vierten, und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gemacht. Wie dem auch sei, dann sagt er, nachdem er das die verteilt hat, so wie er gesagt hat, kann die Tage keiner gut verteilen. Und was kann man auch gerecht verteilen? Das Vermögen. Und alles, was dazu gehört. Aber was man nicht gleichmäßig teilen kann, ist was? Die Liebe. Die Liebe zu den allen Frauen gleichzeitig, das geht nicht. Ja? Und ist auch nicht verdankt. Und deswegen sagt er, das ist die Verteilung, die ich tun kann und ziehe mich nicht zurecht für etwas, was ich nicht tun kann, die Liebe im Herzen. Die Antwort ist, hier geht es gar nicht, das eine Thema hat mit dem anderen nichts zu tun, wie wir sehen können. Und dafür gibt es auch Beispiele, dass die Liebe schwanken kann, aber es geht nicht um die Dinge, die man lieben darf und nicht lieben darf, sondern es geht um die Dinge, die man überhaupt lieben darf, wie man hier in diesem Hadith sehen kann. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ob er eine Frau mehr liebt als die andere, das steht nicht in seinem, und das hat auch mit Tawhid und Shirk gar nichts zu tun. Das ist die Liebe, die mubah ist, erlaubt ist, und die überhaupt nicht eingeschränkt ist. Es gibt eine Überlieferung von Umar ibn Khattab, wo er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. Umar sagte, zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, du bist mir lieber, ich meine, du bist mir, ich mag dich am allerliebsten, außer, also ich liebe dich mehr als alle Dinge, außer mich selbst. Ich liebe dich mehr als alle Dinge, außer mich selbst. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى أكون أحب إليك من نفسك. Sagte er, nein, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, erst musst du mich mehr lieben als dich selbst. Und dann sagte der Umar ibn Khattab, الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. Jetzt schwöre bei Allah, jetzt bist du mir lieber, sogar als ich mich selbst liebe. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Al-ana ya Umar, jetzt Umar, ist es soweit, also dass dein Glaube vollkommen ist. Ja? Und hier zeigt sich, dass die Liebe schwankt, aber es zeigt sich auch, dass zur vollkommenen Liebe gehört, dass die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam an erster Stelle zu stehen hat. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im letzten Hadith für heute, inshallah, Hadith überliefert von Anas ibn Malik, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Der Hadith ist bei Bukhari überliefert und bei Muslim. Inshallah, auf Bukhari auf jeden Fall. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, niemand von euch ist wirklich gläubig, bis er nicht mich mehr liebt als sein Kind, seine Eltern und die Menschen allesamt. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, haben die Gelehrten gesagt, hier geht es darum, um die vollkommene Liebe. Das heißt, wenn man ein vollkommener Gläubiger sein möchte, dann muss man den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lieber mögen als das eigene Kind, die eigenen Eltern und alle anderen Menschen. Der Hadith, ich denke, ja, versteht sich von selbst. Aber wie zeigt sich die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? In welchen Angelegenheiten zeigt sie sich? Oder wie kann man sie zum Ausdruck bringen? Oder warum liebt man den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Und zwar, ein Grund dafür ist, weil er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist. Und da Allah subhanahu wa ta'ala uns lieber ist als alle anderen, lieben wir auch diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, um diese Botschaft zu überbringen. Eine zweite Sache ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so viele Gottesdienste verrichtet hat und weil er diese Botschaft überbracht hat, das heißt aufgrund seiner guten Taten. Drittens, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen edlen Charakter hatte und diese wundervollen Taten den Menschen gegenüber vollbracht hat. Viertens, und das ist eine Sache, über die man sich besonders viele Gedanken machen sollte, und wenn man sich dabei Gedanken macht, dann weiß man den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schätzen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist ein Grund dafür, dass du recht geleitet bist. Er ist der Grund dafür, dass du betest, fastest und so weiter und so fort. Weil Allah ihn geschickt hat, aber er ist der Grund dafür. Das heißt, also Allah hat die Ursache in ihn gelegt. Und somit danken wir Allah subhanahu wa ta'ala als erstes und vergessen hinterher nicht, auch dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist der Beste aller Gesandten. Vergesst nicht, ja, er ist der Beste aller Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dann lieben wir ihn auch, alaihi salatu wassalam, aufgrund seiner Geduld, die er gehabt hat, gegenüber denjenigen Menschen, die ihn gekränkt haben, während er die Botschaft ausgebreitet hat. Ich will nicht wissen, oder wer behauptet von sich selbst, dass er jetzt aufstehen kann und die gleiche Da'wah machen könnte wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Einfach ein paar Sachen aus seinem Leben nehmen, wo er gemacht hat, die er gemacht hat, und gucken, wie er geduldig geblieben ist, seiner Familie gegenüber, nimmt allein schon sein Beispiel, sein Onkel gegenüber, und was er da an Geduld hat ausüben müssen. Dann lieben wir ihn sallallahu alaihi wasallam auch aufgrund seines, dass er überhaupt keine Angst gehabt hat, arm zu werden. Dass er sein gesamtes Vermögen und seine Seele geopfert hat, damit Allahs Wort die Oberhand gewinnt. Ja, ich denke, das sind viele Gründe, warum man ihn liebt. Und dementsprechend sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Inna shani'aka huwa al-abtar. Derjenige, der dich hasst, der ist der Abgeschnittene. Das heißt, der ist derjenige, der von allem Gutem abgeschnitten ist. Wenn man also in Jannah gehen will, kommen will, muss man den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben, allen Menschen gegenüber bevorzugen. Aus dem Hadith lernen wir übrigens auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt hat, oder dass er es für gesetzlich hält, dass man ruhig andere Sachen lieben darf. Weil er sagte, niemand von euch ist vollkommen gläubig, bis er mich nicht mehr liebt als die anderen Dinge. Mehr liebt heißt, er liebt die Dinge sehr wohl, aber er muss mich mehr lieben. Wie zeigt sich die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam in deinem Alltag? Ist, dass du die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorziehst gegenüber den Aussagen von allen anderen Menschen. Und kein anderer darf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Das zeigt sich in deiner, aber wenn du die Aussage von Person A oder B oder C bevorzugst, dann heißt es, du liebst diese Person lieber als den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und selbst die Aussage von, und wir gehen jetzt ganz hoch, ja, wir gehen ganz hoch ans Level, damit versteht man, dass alle anderen Beispiele, die nachkommen, erst recht damit gemeint sind. Wir wissen, dass eines Tages hat Ibn Abbas radiallahu anhu den Menschen etwas verkündet und dann sagten sie, ja, aber Abu Bakr und Umar, sie sagen auch was anderes, und dann hat er sich unglaublich darüber aufgeregt. Er sagte, ich sage euch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies und das gesagt hat, und ihr erzählt mir, dass Abu Bakr und Umar das etwas anderes gesagt haben. Klammer auf, Klammer zu, welchen Wert hat der Aussage von Abu Bakr und Umar, wenn wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben? Gar keinen Wert. Und das war die Aussage von Abdullah ibn Abbas. Aber trotzdem, in der Praxis muss man aufpassen. In der Praxis muss man aufpassen. Wenn man jemand zum Beispiel irgendwo in einem Buch eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, und man weiß aber, der Lehrer, der mir das Beten beigebracht hat zum Beispiel, hat mir eigentlich was anderes gesagt, und der Hadith sagt dies und mein Lehrer hat was anderes gesagt, dann darf man nicht voreilig sein und gleich den Lehrer beschimpfen oder gleich nach dem Hadith handeln. Warum? Weil es deine Pflicht ist, erstmal die Gelehrten zu fragen. Und besonders, wenn du dich nicht auskennst, ja, Vielleicht hast du den Hadith nicht richtig verstanden. Vielleicht der Gelehrte hat ihn anders verstanden als du und er kennt ihn sehr wohl und so weiter. Es gibt viele Gründe. Vielleicht der Hadith war überhaupt gar nicht authentisch und du denkst, er war authentisch. Denn nicht jeder, der heutzutage ein Buch schreibt, schreibt nur authentische Hadithe in dieses Buch hinein und so weiter und so fort. Oder vielleicht, es gibt also viele Gründe, liebe Geschwister, die wir nicht alle jetzt aufzählen können. Und deswegen muss man also vorsichtig sein und nicht zu voreilig handeln. Und besonders, wenn manche Brüder, möge Allah sie belohnen, und ihnen vergeben gleichzeitig, wenn sie ein Buch aufschlagen über irgendein Thema von irgendeinem bekannten Gelehrten, dann lesen sie das Buch und da stehen auch schon die Beweise drin von dem Gelehrten, was er gesagt hat. Und dann denken sie, dass sie jetzt sich in diesem Kapitel super auskennen und besser auskennen als irgendjemand anderes auf der Welt, der vorher gelebt hat und der nach ihm kommen wird. Weil er denkt, dass der Autor dieses Buches, Alhamdulillah, der hat alle Beweise aufgelistet, die es gibt. Und alles spricht dafür, dass er recht hat, weil er hat nur die Beweise aufgezählt, durch die er recht hat. Und dann vergisst er und denkt er dann automatisch, dass alle, die dem widersprechen, weil diese Abhandlung, die er gelesen hat, die geht 10 Seiten zum Beispiel, dann denkt er, alle, die dem widersprechen, die müssen auf dem falschen Weg sein. Und die Tatsache ist allerdings nicht der Fall, sondern des Öfteren, wenn er gefragt hätte, da hätte er sich viele Worte und viele Worte gespart, weil manche Leute, die denken dann, dass der andere Gelehrte kennt sich nicht aus oder hat keine Ahnung und kennt den Hadith nicht und weiß nicht was. Und diese Sache ist also in der Praxis deswegen nicht, die Sache ist mit der Praxis mit Vorsicht zu genießen und deswegen sollte man immer einen Gelehrten fragen, bevor man einfach nach etwas handelt. Deswegen in dieses bezüglich, wenn man zum Beispiel Sahih al-Bukhari aufsteckt. Wir zweifeln nicht daran, dass die Hadith von Sahih al-Bukhari authentisch sind. Aber, wenn jetzt jemand das Buch auflegt und liest da einen Hadith, soll er einfach direkt danach handeln? Er soll wenigstens eine Erklärung dazu lesen. Er soll wenigstens einen Gelehrten fragen, ob er den Hadith richtig verstanden hat. Ja. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa barak ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.